Deutscher Fußballmeister 1978 ist heute der erste FC Köln geworden.
Erster FC Köln, der Podcast.
Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort.
Ja, wenn Jonas Hector keine Antwort mehr hat, dann stellen wir natürlich umso mehr Fragen. Hier beim Podcast des 1. FC Köln. Tag zusammen, schön, dass wir da alle mit dabei sind. Folge 29 mittlerweile. Ich bin Nicolas Verhoeven und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Sie kommt aus Kiel und kennt die Förde besser als so mancher Kölner den Rheinpegel. Sie ist Trägerin diverser Titel, Europameisterin. Sie war Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg, zuletzt beim DFB. Und jetzt ist sie Cheftrainerin bei unseren FC-Frauen. Unser heutiger Gast bringt Erfahrung, Haltung und Tiefgang mit. Und Tiefgang trifft's ganz gut, bewusst gewählt das Wort, denn Britta Karlsson entspannt am liebsten unter Wasser. Was das mit ihrer Arbeit an der Seitenlinie zu tun hat, das finden wir heute raus. Wir sprechen über Neustarts, Führungsstile, Frauenfußball und warum sie ihre Olympiamedaille irgendwann in den Müll geworfen hat. Ich freue mich auf die Folge. Schön, dass du da bist. Britta Karlsson, grüß dich.
Ja, hallo zusammen.
Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Pünktlich um 11 legen wir hier los und pünktlich um 12 müssen wir das Ganze auch beenden. Bist du ein Mensch für klare Zeiten und Pünktlichkeit?
Ja, ich glaube, dafür bin ich bekannt. Da bin ich sehr, sehr eigen mit, was Pünktlichkeit betrifft. So typisch deutsch, würde ich sagen. Und auch norddeutsch. Alles immer sehr klar, sehr auf den Punkt und ist für mich ein ganz wichtiger Faktor.
Gibt es Strafen bei dir? Irgendwie muss man was zahlen, wenn man zu spät kommt?
Nee, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie auch einen Strafenkatalog einführt, weil ich finde, bei mir, ich arbeite mit erwachsenen Menschen und erwarte eigentlich von denen selbst, dass sie dann selbst dafür sorgen, wenn irgendjemand aus der Reihe tanzt. Es gibt natürlich Situationen, wo du als Trainerin-Team auch mal agieren musst, das machen wir dann auch, aber eigentlich mag ich Strafen jetzt so nicht aussprechen. Wenn es aber wiederholt vorkommt, dann ist es schon so, dass ich dann auch mal was dazu sage. Aber das machen die Spielerinnen selbst. Die haben ihren eigenen Strafenkatalog, legen das auch fest. Ich habe jetzt mal für die SAP-Abfrage das erhöht, weil mir das zu oft vorgekommen ist, dass das nicht pünktlich ausgefüllt wurde. Und ich glaube, immer wenn es ein bisschen wehtut und eine Konsequenz hat, dann funktioniert es vielleicht auch mal besser.
Das musst du vielleicht nochmal genauer erklären. SAP-Abfrage, was genau bedeutet das?
Morgens die Befindlichkeiten. Also wie fühlst du dich? Muskelstatus, Schlaf, Regeneration, gibt es irgendwelche Beschwerden? Das ist für uns immer wichtig, als Trainerteam auch das zu wissen, wo wir vielleicht nochmal Rücksicht drauf nehmen sollten oder wer auch vielleicht im Training nicht voll dabei sein kann. Und das brauchen wir ein bisschen zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich weiß, es ist auch nicht immer so, dass man richtig Bock drauf hat. Aber es ist halt Profi-Dasein, gehört dazu. Und es gibt da halt auch immer mal Spielerinnen, die das durchaus dann morgens vergessen, obwohl ich glaube, dass fast jede Spielerin eigentlich morgens auf ihr Handy schaut. Deswegen tut es jetzt ein bisschen mehr weh als vielleicht vor 3 Wochen.
Also das bedeutet, die Spielerinnen wachen morgens auf, haben eine App, wo sie dann all diese Fragen beantworten. Da lohnt es sich vielleicht, die Notifications anzumachen, damit man morgens dran denkt. Und wir haben hier im Podcast die große, wie soll ich sagen, Ehre, dass du für uns sogar heute eine Sitzung abgesagt hast oder beziehungsweise dich entschuldigen lässt. Ist das richtig?
Ja, ich habe es dann übergeben an mein Trainerteam. Wir haben ein Staff-Meeting eine bestimmte Zeit vor dem Training. Ist mir auch wichtig. Wir haben aber gestern nochmal alles durchgesprochen. Dann kommen auch nochmal die Physios mit dazu. Ob es noch was Wichtiges für uns zu wissen gibt, besprechen das Training nochmal kurz final durch. Und aber das können meine Co-Trainer auch ganz gut dann leisten.
Deswegen müssen wir auch hier pünktlich aufhören, damit du dann gleich auf dem Platz stehen darfst und nicht auch da dich entschuldigen lassen musst. Deswegen lass uns zügig direkt zur ersten Rubrik unseres Podcasts kommen.
Die Startelf.
Die Startelf sind plus minus 11 Entweder-Oder-Fragen. Zu Beginn. Ich denke, das System ist recht klar. Deutsche Meisterin oder deutsche Pokalsiegerin?
Meisterin.
Warum? Kannst du da einmal direkt Erklärung geben?
Ja, ist nochmal ein anderes Gefühl. Also es ist irgendwie das, was du jede Woche hast, wo du jede Woche drauf hinarbeitest und Meisterin zu werden mit der Mannschaft ist nochmal was anderes, als wenn du vielleicht 4 oder 5 Pokalspiele hast, ins Finale dann kommst. Ist auch schön, also ich möchte keinen Titel missen. Um Gottes Willen, ist auch mal schwer, das irgendwie zu bewerten, weil jeder Titel steht auch für sich. Aber Meisterin ist das ganze Jahr, wo du darauf hinarbeitest als Team und ist was ganz Besonderes.
Über deine Titel sprechen wir gleich auch nochmal in Ruhe, aber einer ist ja besonders, der mir gerade direkt in den Kopf kommt, dass du einmal Meisterin geworden bist, obwohl ihr die gesamte Saison nicht einmal auf dem ersten Tabellenplatz standet.
Ja, das ist richtig. Das war mit Wolfsburg 2014. als Co-Trainerin. Ja, war nicht so einfache Saison. Wir hatten das Triple vorgeholt, da war ich aber nicht dabei. Also es wären jetzt fremde Lorbeeren. Aber wenn du das Triple holst, ist es natürlich schwieriger, nochmal alles wieder zu gewinnen. Und wir waren die ganze Saison immer, ich glaube, Zweiter oder Dritter. Und demnach hatten wir auch die Champions League noch gar nicht safe. Also wir hatten noch das letzte Spiel übrig, aber wir haben das Champions League-Finale eine Woche vorher, und nicht mal eine Woche, ich glaube 4 Tage vorher gewonnen. Insofern war der Druck weg so ein bisschen, die Platzierung 2 zu behalten, weil du wusstest, mit dem Champions League-Titel bist du automatisch qualifiziert. Der Titel war natürlich auch ganz schön, weil wir, glaube ich, die erste Mannschaft sowohl im Männer- und auch Frauenbereich waren, die den Titel verteidigt hatten. Das gab es vorher nicht. Mhm. Ist, glaube ich, keinem aufgefallen, weil es im Frauenbereich war, aber das war so. Und dadurch fiel der Druck so ein bisschen weg. Wir haben auch schön gefeiert in Lissabon. Das war eins der schönsten Spiele mit dem, was dann danach noch passiert ist, wo wir dann auch noch Meisterin geworden sind, weil wir 2-0 zur Halbzeit zurücklagen gegen Tyresö. Das war eine Übermannschaft mit Stars aus aller Welt, ob es egal, USA, Schweden, Spanien, also alle bekannten Fußballer hatten sich da versammelt in Tyresö. Und eigentlich waren wir, glaube ich, jetzt, wenn man bei einem Tippanbieter hätten wir, glaube ich, hätte man sehr, sehr viel Geld machen können, wenn man auf uns gesetzt hätte. Und ja, lagen 2-0 zurück, kam dann zur Halbzeit, nach der Halbzeit zurück. Unsere Kapitän ist da auch vorweggegangen, Nadine Kessler, wurde dann nachher auch Weltfußballerin und das auch zu Recht. Und haben das Finale nochmal für uns entscheiden können mit, ja, ich glaube, wir hatten dann auf 2-2 ausgeglichen. Dann haben sie es 3-2 gemacht, wieder das 3-3 und dann 4-3 gewonnen. Das war schon sehr besonders. Die Party war auch sehr besonders, erinnert man sich gern. Auch mal als Co-Trainerin, sonst hält man sich ja immer zurück, aber es war sehr schön. Und dann haben wir, wie gesagt, ein paar Tage später unser Saisonfinale, würde ich es mal nennen, gespielt gegen Frankfurt. Haben lange geführt mit 1-0 und dann kam, glaube ich, 82. kam das 1-1. Dann wären wir halt wieder nicht Meister gewesen, wir mussten gewinnen. Oh ja, und dann haben wir nochmal einen Freistoß, ich glaube, 89. Minute von der Mittellinie. Der wird reingegeben, Poppy wird freigeblockt und köpft das Tor. Also ich glaube, schöner kann man sich nicht vorstellen. Stadion war damals ausverkauft, es waren irgendwie 35 Grad. Ich glaube, das Wasser war zur Halbzeit schon weg für die Zuschauer, also es war überragend und dann hast du das Double nochmal geholt nach dem Triple. Das war natürlich eine faszinierende Saison.
Da steckt ja schon so viel drin, deswegen schiebe ich die Startelf mal kurz beiseite. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber Frage 1, warum war die Party so besonders?
Ja, weil sie sehr lange ging und das einfach, wie gesagt, das ja so besonders war, wie das Spiel gelaufen ist und die ganze Situation überhaupt das Jahr zuvor. Und ich glaube, dann fällt eine ganze Menge Druck einfach ab. Und wir hatten eine richtig schöne Location in Lissabon, so ein altes Fort war das. Und dann unsere Family and Friends waren mit dabei und es war einfach, ja, war schön.
Ich glaube, in Lissabon kann man auch gut feiern. Ja. Und da steckt aber auch was ganz Interessantes drin. Denn das habe ich mich ganz oft gefragt, wenn man so ein Finale hat, aber danach noch Spiele stattfinden. Sei es, gibt ja auch absurde Konstellationen, dass man mal im Pokalfinale steht und danach aber noch ein Relegationsspiel machen muss oder so. Ist das, ich hätte jetzt immer gedacht, das ist total hemmend, dass man gar nicht so richtig feiern, gar nicht so richtig genießen kann, weil man weiß, ich habe noch Jobs to do.
Ja, aber nach dem Champions League-Sieg ist das egal. Also muss ich ganz ehrlich sein. Sonst hatten wir das wirklich ein paar Mal. Wir hatten oft das Pokalfinale, was wir ja auch immer gewinnen durften mit Wolfsburg und hatten danach noch wichtige Spiele in der Saison oder auch ein Champions League-Finale.
Zum Beispiel?
Dann feierst du nicht richtig. Also da muss man schon sagen, also die Spieler durften trotzdem auch immer ein bisschen feiern, weil ich finde, das sind auch Momente, die du auskosten solltest. Aber die waren dann auch alle so Profi genug, dass dann irgendwie keiner auch super Vollgas gegeben hat, weil der Ehrgeiz zu groß war, dann auch bei den anderen Titeln noch anzugreifen. Aber wenn du die Champions League gewinnst, ist das schon was ganz Besonderes und dann musst du das auch so feiern, wie es kommt. Und ich glaube, das war auch wichtig, damit du dann den Sieg einholst, noch im nächsten Spiel. Ich glaube, hätten wir da uns das nicht gegönnt, dann hätten wir den anderen Titel auch nicht geholt.
Konntest du das gut als Spielerin, dass du Momente auch mal genossen hast? Weil man ist ja schon diesem Hamsterrad, sehr, sehr einfach gesprochen, aber es ist ja immer ein nächstes Spiel und das nächste Spiel ist das Wichtigste. Und auch jetzt, wenn ich zum Beispiel unseren Gerhard Struber als Chef der Männer interviewe nach dem Spiel, dann geht es immer schon eigentlich um das nächste Spiel. Und ich denke mir, ja, du hast doch gerade gewonnen, lass uns doch heute mal den Sonntag jetzt einfach mal stehen lassen. Konntest du persönlich gut auch mal Siege genießen?
Als Spielerin mehr als Trainerin, ja. Also da geht es mir genauso, dass du schon auch nach einer erfolgreichen Saison als Trainerin gefühlt 3 Tage später drüber nachdenkst, welche 20% müssen wir verändern, damit wir den gleichen Erfolg haben in der kommenden Saison. Also es ist selten so, dass du dann in den Urlaub gefahren bist und das genossen hast. Das war eigentlich als Trainerin nie der Fall. Als Spielerin hast du das eher mal genießen können, ja.
Woran liegt das, dass das als Trainerin noch intensiver ist? Und fehlt dir das auch, dass du das als Spielerin eher konntest?
Woran das liegt? Ich glaube eher an der Verantwortung auch anderen gegenüber, dir selbst, den Ehrgeiz, den du hast. Du bist ja auch dafür verantwortlich, was sich denn verändert an Rahmenbedingungen in dem Team. Auch vielleicht an der Spielweise, das ist ja schon deine Aufgabe. Und das ist die eigene Erwartungshaltung, die ich habe, dann noch besser zu werden mit all dem, die um mich rum sind und mit mir zusammen. Und als Spielerin ist das sicherlich so, dass ich auch jeden Titel gewinnen wollte und jedes Spiel gewinnen wollte. Ich habe immer als Spielerin oder ich glaube, ich war nicht dankbar für die Trainer, wenn ich verloren habe im Training, habe ich schon geweint. So ungefähr. Also ich war sehr, sehr ehrgeizig schon immer. Aber trotzdem konntest du das einfach mehr genießen, weil du nicht gleich wieder die Verantwortung hattest, auch noch für andere und für die Gesamtsituation, sondern eher dann auch für dich. Sicherlich, wenn du Kapitänin warst, auch für das Team, aber du kannst das schon anders auch feiern, das ist so.
Ich komme mal wieder zurück zur Startelf, wo ich jetzt gar nicht weiß, ist das überhaupt ein Duell auf Augenhöhe? Trotzdem stelle ich die Frage, Gewinn der U17-Europameisterschaft oder der Champions-League-Sieg?
Champions-League-Sieg.
Jetzt müsste ich eigentlich noch ein paar mehr. Du hast ja auch viele, viele Titel, kommen wie gesagt noch zu. Ist das der größte Sieg, frage ich mal so, der Champions-League-Sieg? Oder ist da vielleicht sogar noch die EM 2005 der Sieg noch größer?
Also ich könnte das gar nicht immer so bewerten. Das ist irgendwie für jeden Moment war es immer das Schönste. Ob es jetzt ein Pokalsieg war, eine Meisterschaft, weil du hast immer, verbindest damit Bilder und Momente oder auch harte Arbeit. Potsdam war sehr harte Arbeit. Haben wirklich zum Teil ja dreimal am Tag trainiert. Aber sicherlich, so rückblickend sind Spielerinnen-Titel nochmal was anderes als Co-Trainerin. Das muss man, glaube ich, differenzieren, wobei ich als Co-Trainerin sicherlich nie in der Verantwortung stand, aber genauso empfunden habe. Das können vielleicht andere Co-Trainer auch nachempfinden, dass du genauso leidest und auch versuchst, Verantwortung zu übernehmen. Und jeder Titel war besonders, Europameisterin war deswegen besonders, weil ich relativ spät erst Nationalspielerin geworden bin mit 26. Das war nicht mehr so, dass ich daran geglaubt hätte und war auch nicht mehr wichtig, weil ich hatte beim HSV gespielt und war als Bankfrau tätig im Wertpapierhandel mit und habe das nebenbei gemacht, mit 6-7-mal die Woche Training, noch studiert, Bankfachwirt. Und dann kam halt nochmal die Tina Teuner auf mich zu und sagte, hast du nicht Bock, auch nochmal Nationalspielerin zu sein? Dann musste ich halt mein Leben nochmal komplett umstellen und bin dann nach Potsdam gewechselt. Wobei das als Profi auch für mich ein bisschen zu langweilig war. Nach einem halben Jahr habe ich dann auch wieder ein bisschen gearbeitet, weil mich das dann nicht ausgefüllt hat, trotz dreimal
am Tag,
ja,
Training.
Also ich brauchte halt noch gedanklich noch was, ein anderes Umfeld. Und war halt der Europameistertitel so, dass ich nicht als Stammelf dahin gefahren bin, aber da reingewachsen bin im Turnier und im Finale stand, was ich irgendwie gefühlt 2 Jahre vorher bei der WM, wo die Nationalmannschaft den Titel geholt hat. Ich dachte, boah, krass, was für ein geiler Fußball. Und irgendwie stehst du 2 Jahre mit denen auf dem Platz mit Birgit Prinz und Co. und kannst das gar nicht so glauben und wachst dann auf und spielst ein Finale. Und ich kann auch heute sagen, ich war nie zufrieden mit mir als Spielerin. Das war das einzige Spiel, wo ich mal zufrieden war und sag, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Und und war abends ja dann einfach fix und fertig, aber glücklich mit dem EM-Titel.
Ein Spiel in der gesamten Karriere, wo du zufrieden bist.
Ja, also wo ich mich bewusst dran erinnern kann, wo ich sage, ich bin zufrieden. Sonst habe ich, vielleicht war ich auch zwischendurch mal so, aber ich nicht bewusst. Also wo ich dann reflektiert habe und jetzt nicht immer eher das gesucht habe, was vielleicht nicht gut war.
Wie ist es als Trainerin? Gibt es da ein paar mehr Spiele oder gar kein einziges?
Ich bin immer sehr, sehr kritisch. Das weiß ich auch, dass das nicht unbedingt eine Stärke von mir ist. Das kann ja auch mal als Schwäche zurecht ausgelegt werden. Das ist schon sehr schwierig, dass ich mal zufrieden bin.
Na gut, kommen wir sicherlich später gleich nochmal drauf zu sprechen. Bist du eher ein Typ für Laufen gehen oder für Fitnessstudio?
Fitnessstudio. Ich hasse Laufen.
Wirklich?
Ja.
Fitnessstudio oder Tauchen gehen?
Tauchen.
Ich hatte es im Intro so ein bisschen angeteasert, dass du gerade in den Urlaubspausen gerne tauchen gehst. Mhm. Ist das, weil wirklich nichts um dich herum passieren kann in Sachen Lärm, in Sachen Eindrücke, sondern irgendwie ist es ja unter Wasser eine gewisse Ruhe. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, es ist schon so, dass Wasser für mich ein besonderes Element ist. Wenn ich dann mal zur Ruhe komme, ist es wirklich eher am Wasser oder im Wasser. Das ist auch so, dass ich hier bewusst eine Wohnung gesucht habe, die nah am Rhein ist, weil ich das für mich schon brauche, wenn ich dann mal runterfahre, dass ich das irgendwie am besten kann, wenn ich dann da spazieren gehe, also ganz entspannt mal. Das ist aber sonst schon schwierig für mich auch, mal komplett runterzufahren. Und beim Tauchen ist es so, dass du ja automatisch auf dich fixiert bist, weil wenn du das nicht richtig machst, dann hast du ja ein Problem, weil wir tauchen auch ein bisschen tiefer ab und zu. Da musst du dich schon konzentrieren und auch ein paar Sachen noch beachten. Wie lange geht deine Luft noch? Mhm. Und wenn du zu schnell atmest, dann bist du nicht sehr lange unter Wasser. Und ich möchte ja so lange unter Wasser bleiben, wie es geht. Insofern ist das ja einmal der Fokus auf sich selbst, aber ich finde es halt auch einfach schön, wie du sagst, wenn da keine anderen Geräusche sind, außer die Schildkröte, die vielleicht irgendwas anknappert und einfach dir Fische anschaust, auch mal Haie, was auch immer da auf dich zuschwimmt. Ich hatte das Glück, auch schon mit Mantas tauchen zu können, mit Delfinen, also alles, was dazukommt. Wir sind da sehr, sehr viel unterwegs, versuchen immer mal neue Tauchgebiete auch zu erkunden. Und ja, ist einfach die Phase, wo ich dann noch am besten für mich mal entspannen kann.
Hier gerade im Aufnahmeraum ist nicht besonders viel Ruhe. Man merkt, draußen ist das Training der Herrenmannschaft. Da ist ja sowieso immer ein gewisser Lärmpegel. Plus jetzt sind auch noch Ferien und die ganzen Kinder hören zu. Deswegen hören nicht uns zu, sondern gucken zu und machen entsprechenden Lärm. Ich würde einmal das Fenster zumachen. Dann haben wir gleich auch wieder ein bisschen Tauchatmosphäre hier. Gut, also Tauchen ist ein großes, besonderes Hobby von dir. Ist das nur in den Urlaubszeiten oder könntest du jetzt hier auch, weiß ich nicht, in Fühlinger See?
Auf gar keinen Fall. Unter 26 Grad gehe ich nicht ins Wasser. So. Also früher an der Ostsee bin ich auch bei 16, 17, 18 Grad reingegangen. Das hat sich verändert im Alter. Nein, nur warm Wasser, nur wenn ich gut schauen kann. Ich mag es nicht, wenn die Sicht nicht gut ist.
Wie siehst du es in Sachen Fußball? Lieber Pressekonferenz vor dem Spiel oder Field-Interview nach dem Spiel?
Weder noch.
Nicht gerne? Oder nee,
gehört dazu,
beides gerne?
Also beides nicht gerne. Also es gehört dazu, es gehört zum Job, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn es das nicht geben würde, wäre es auch nicht schlimm für mich.
Mhm. Kannst du das erklären, warum?
Ja, die Medien, die brauchen es halt, ich brauche es nicht. Also.
Und jetzt sitzt du hier in einem stundenlangen Podcast.
Ja, das ist was anderes. Das ist ja, also wie gesagt, es gehört einfach zum Job mit dazu. Und dann sage ich immer, dafür werde ich bezahlt. Das andere macht mir einfach Spaß.
Am meisten Spaß macht dir die Arbeit auf dem Feld oder an der Taktiktafel? Wo?
Ach, sind verschiedene Sachen. Einfach an dem gesamten Team zu arbeiten, an der Spielerin, sei es auf dem Platz, neben dem Platz, mit dem Team zusammenzuarbeiten, mein Team auch zu führen. Jetzt in der neuen Rolle bringt mir Spaß. Auch da sich selbst weiterzuentwickeln. Also ich finde, unser Job ist einfach so facettenreich, nie langweilig, immer neu. Auch viele Herausforderungen, keine Frage, du hast so viele heterogene Menschen um dich rum und versuchst ja alle irgendwie zusammenzubringen. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Deswegen bin ich auch ein Freund des kleinen Stuff, weil ich finde, das ist immer das, was auch einfacher dann für alle zu handeln ist, weil jeder ja auch das auch zu Recht seine Befindlichkeiten hat und auch gesehen werden möchte. Und da versuche ich schon, dass wir auch da wirklich alle ja zusammen agieren und auch uns zusammen entwickeln.
Kabinenansprache oder Einzelgespräche auf dem Platz?
Beides wichtig. Wichtiger sind die Einzelgespräche.
Klartext oder Fingerspitzengefühl?
Beides kombiniert.
Geht nicht ohne einander, ne?
Genau.
Finanzbank oder Auswechselbank?
Also ich war nie gern auf der Auswechselbank und ich mag es auch nicht gern meinen Spielerinnen sagen, wenn sie nicht spielen. Das ist ja so insofern, ja, Finanzbank. Also habe ich halt gelernt, zum Glück, ich glaube, eine kaufmännische Ausbildung ist nie verkehrt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da noch viel Aktien drin hätte.
Im wahrsten Sinn.
Genau.
Aber ich lese raus, die Auswechselbank ist auch für dich als Spielerin nicht der Ort der Sehnsucht gewesen.
Auf keinen Fall, nee. Also wer mag das? Also ich glaube, dann wäre man fehl am Platz, zumindest bei uns im Leistungssport.
Und die Finanzwelt, wie schaust du vor allen Dingen auf deinen alten Job als Bankkauffrau? Fehlt dir da vielleicht sogar manchmal was?
Gar nicht. Nein. Also ich bin froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ich glaube, eine kaufmännische Ausbildung fürs Leben schadet nie. Ich finde es auch wichtig, dass meine Spielerinnen eine zweite Ausbildung machen, also neben Fußball. Weil es kann schnell zu Ende sein. Es ist ja auch so, dass die meisten Spielerinnen wahrscheinlich nicht davon leben können im Nachgang. Und auch unabhängig davon, dass du einfach gedanklich auch mal ein anderes Umfeld hast und was dich auch fordert und fördert und dich auch vielleicht mal auffängt. Das finde ich schon wichtig. Die Bank an sich, ja, früher war das, glaube ich, irgendwie eine der Top-Ausbildungen und ich glaube, da wurde hängeringend nach einer Ausbildungsstelle gesucht. Jetzt als Auszubildende. Und jetzt suchen die Banken, glaube ich, nach Auszubildenden. Das ist eine andere Zeit geworden. Ich glaube, jetzt noch schwieriger. Und mir hat es damals schon nicht gefallen, bestimmte Dinge an die Frau oder an den Mann zu bringen, zu verkaufen. Insofern, wahrscheinlich wäre ich da eh nicht ewig geblieben. Aber für die Zukunft war es wichtig, weil ich finde, in der Schule hast du nicht wirklich was fürs Leben gelernt.
Fischbrötchen oder halber Hahn?
Fischbrötchen.
Das ist, glaube ich, unfaires Duell. Aber halber Hahn schon probiert?
Nee, ist nicht so meins.
Ist nicht so deins? Nein. Okay. Podcast oder Musik?
Ich höre gern Musik und ich höre auch ab und zu gerne Podcast.
Vorm Spiel, hast du da eher laute Musik am Start oder vielleicht sogar absolute Ruhe?
Hängt von meiner Tagesform manchmal, was ich brauche.
Okay, da gibt es keinen.
Nein, es gibt kein Ritual. Also ich hatte auch als Spielerin keine Rituale. Zum Glück nicht. Also ich war jetzt nicht abhängig davon, wenn irgendwas nicht geklappt hat.
Ich habe das mal gehört von Mats Hummels, der während seiner Karriere alles mit links gemacht hat. Mhm. Ich weiß sogar, dass ich das phasenweise selber auch probiert habe und dann irgendwie beim dritten Spiel, ah scheiße, ich wollte eigentlich mit links anfangen. Naja, verkackt, so in etwa. Und er dann zum Ende der Karriere bewusst gesagt hat, nee, ich gehe heute mal nicht ans linke Pissoir, sondern gehe jetzt mal bewusst ans rechte und merke, dass eigentlich nichts passiert.
Genau, es ist ja einfach der Gedanke der Sicherheit. Mhm. Und weiß ich nicht, ich habe das irgendwie vielleicht nicht gebraucht oder nicht bewusst irgendwie drüber nachgedacht. Ich habe das nicht gemacht. Weder linker Schuh zuerst oder nochmal hüpfen auf dem Platz. Keine Ahnung, was alle mal so machen. Hm. Hatte ich nicht.
Ich habe noch zwei Fragen für dich, zumindest aus der Startelf. Womit kannst du besser umgehen? Druck in der Tabelle oder Druck auf den Ohren?
Druck auf den Ohren. Aber ich glaube, ich kann mit beiden gut umgehen.
Das glaube ich auch. Von unseren Trikots. Das Heim, das Auswärts oder das dritte, das Ausweichtrikot?
Ich mag alle drei. Unser Heimtrikot schon.
Schön in Weiß.
Ja, mag ich.
Der Real Madrid des Westens, ist dir schon ein Begriff?
Achso, nee, ist noch nicht angekommen
bei mir. Ist auch okay. Aus alten Zeiten, muss man sagen. Aber das steht immer noch so ein bisschen Stück in der DNA des Kölschen Fans.
Finde ich jetzt nicht so schlecht.
Wir haben ganz vieles schon angerissen, deswegen lass uns da gerne nach und nach mal auf die Themen eingehen, weil wir kennen dich jetzt natürlich als unsere Cheftrainerin. Darin steckt aber auch, dass du lange Jahre Co-Trainerin warst, aber auch eine sehr erfolgreiche Bundesliga-Spielerin gewesen bist. Und auch über deine Titelsammlung wollen wir später sprechen. Erstmal als Spielerin. Man sieht gerade im Internet, du warst Abwehr-Mittelfeld, also so eine Defensiv-Allrounderin. Ich würde jetzt sagen, mit einer gewissen Spielintelligenz und einem taktischen Verständnis. Meine Zusammenfassung. Welche Position hast du denn am liebsten gespielt?
Ja, schon die 6. In Potsdam musste ich leider in der Dreierkette spielen. Aber fürs Team hat man es gemacht. Aber es war damals so, dass ich bei Bernd Schröder immer nicht über die Mittellinie durfte. Habe ich mich da etwas limitiert gefühlt. Aber man war erfolgreich und deswegen habe ich es auch nicht kritisiert. Hast du es gemacht, aber auf der 6 hast du viel mehr Impact aufs Spiel gehabt, egal wo. Und ich war jetzt nicht die viele Tore geschossen hat, sondern eher vielleicht den letzten Pass gespielt hat. Viel für andere gelaufen ist, eher so die Räume geschlossen hat in der Defensive für den Zehner oder für die offensivere 6 so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht hat. Aber ich habe es gerne gemacht. Das war jetzt für mich das, was ich, glaube ich, auch am besten konnte.
Wir haben gestern ganz kurz ein kleines Vorgespräch gehabt und da hast du besonders von der Turbinezeit erzählt, also vielleicht einmal für die Chronist, du bist beim Schmalfelder SV gestartet, hast dann beim Hamburger SV gespielt und dann ging der Wechsel zu Turbine Potsdam vonstatten und da gab es für eine Frau, die eigentlich berufstätig ist, schon ganz schön Arbeit zu kloppen. Hast du eben schon erwähnt, 3 Trainingseinheiten am Tag, viele, viele Läufe und ein besonderes Warmmachprogramm hast du erwähnt.
Die 10x400.
Genau.
Ja, es war so, dass ich weiß gar nicht, ob es jede Woche war oder 2 Wochen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Manchmal waren es auch 10x800, wenn wir Pech hatten. Immer mal wieder eingestreut, 10x400, 90, 60, also 90 die Runde, 60 Pause. Und danach ging das Training erst los und das Training war immer 2 Stunden auf dem Platz. Es mussten immer 2 Stunden trainiert werden. Ja. Oder man war nochmal 1,5 Stunden im Kraftraum mit 100 Kilo Squat, weil das war so gewünscht.
Hast du dir davon was mitgenommen? Gibt's da?
Ich mache es auf jeden Fall so nicht. Ja. Es war damals die Zeit und wir hatten Erfolg und Erfolg gibt dir recht. Ich weiß aber, dass auch ganz viele Spielerinnen mittlerweile leider einen Knorpelschaden oder ähnliches haben. Weil es ist schon das Problem, dass du als Fußballerin einfach ja das nicht gewohnt warst. Du kannst sicherlich Dinge adaptieren. Ich glaube, dass wir manchmal zu wenig trainieren, das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir jetzt hier eine ganz gute Steuerung haben, aber dass die Tendenz eher manchmal zu wenig geht. Und wir zu viel immer über Steuerung sprechen. Sicherlich wird es immer mehr. Und gerade bei den Top-Teams und auch die viele englische Wochen haben, sehe ich das auch komplett genauso. Aber wenn jetzt ich jetzt unsere Mannschaft betrachte oder auch andere Teams, glaube ich, ist es so, dass wir immer noch mal einen Tick ruhig trainieren können. Aber du musst es halt auch lernen und der Körper muss es adaptieren. Das hat auch, wie gesagt, mit der Ausbildung auch zu tun. Ich glaube, gerade als junger Mensch kann man sich eigentlich nicht kaputt spielen. Wir waren früher auch irgendwie 7-8 Stunden auf dem Fußballplatz und haben uns nicht verletzt. Also ich glaube, man verliert das nachher so ein bisschen. Sicherlich muss alles auch Sinn machen. Und was wir halt nicht hatten in Potsdam, war dann eine Regeneration. Weil für mich war die Regeneration eigentlich das Spiel, weil das war am wenigsten anstrengend.
Ja, während wir sprechen, die Kölner Haie, Eishockey-Club hier aus Köln, stehen im Playoff-Finale. Und das ist ja Wahnsinn, dass sie gefühlt seit 4 Wochen alle 2 Tage spielen.
Mhm. Ne? Das bei Handballern ja auch so.
Ja, ähnlich.
Also das ist ja dann nochmal diese B- und Entschleunigung, die haben, ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Also was die mit ihrem Körper leisten, bewundere ich sehr.
Also wenn es nach dir ginge, könnten wir sogar ein paar mehr Spiele auch haben?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass es jetzt fast zu viel wird bei einigen. Also das, was jetzt auch andere Nationen mit durchmachen, ich glaube, Hansi Flick hat sich zu Recht aufgeregt bei Barcelona, weil es einfach nicht mehr machbar ist. Du kannst nicht erwarten, dass du die ganze Zeit Top-Leistungen bringst, wenn du nicht mehr regenerierst, weil die meisten vergessen auch, dass die Reisen nicht ohne sind. Also Reisen ist nicht immer schön. Mhm. Ich kann das nachempfinden. Bin auch viel gereist, wenn wir englische Wochen hatten. Man kommt halt wenig zur Ruhe und Schlaf ist dann noch schwieriger. Was ich gerade jetzt für die Frauen-Bundesliga mit 14 Teams finde ich es gut, wenn wir ein bisschen mehr Rhythmus haben, weil wir doch ja immer viele Zeiten zwischendurch auch haben mit den Länderspielpausen und anderen Geschichten, wo dann mal 2-3 Wochen kein Spiel ist. Das ist dann schon schwierig, finde ich, gerade für die dann nicht international spielen. Aber ich finde, du musst halt auch gerade die Nationen sehen, die dann eine Dreifachbelastung haben, die international spielen. Und ich finde, da sollte es jetzt nicht mehr Spiele geben. Das nicht, nein.
Ich darf vielleicht ergänzen, dass jetzt aktuell in der Google Pixel Frauen-Bundesliga 12 Mannschaften sind und kommende Saison werden es dann 14 sein. Also nächste Saison, wenn ich richtig rechne, 4 Spiele mehr. Ja, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Kommen wir zurück zu deiner Spielerkarriere. Auch das hast du eben schon so angerissen. Das möchte ich nicht einfach nur so liegen lassen, denn du hast mit relativ, für eine Fußballerin vielleicht ein bisschen gehobeneres Alter mit 26, dann erst noch entschieden, okay, jetzt gehe ich all in, jetzt werde ich Nationalspielerin und auch der Moment war ein recht besonderer, wo das zustande kam.
Ja, Tina hat letztens gesagt, wir haben immer noch viel Kontakt. Tina Teune ist auch so ein bisschen immer die gewesen, die mir die Arschtritte verpasst hat für die Trainerlizenzen, weil sie mir gesagt hat, du musst Trainerin werden und ohne sie hätte ich das auch nicht gemacht. Und da haben wir letztens, saß ich mit meinem Mann im Auto, der hatte mich in Köln besucht, weil wir leben ja eigentlich in der Nähe von Hamburg, zwischen Kiel und Hamburg. Und da hatte ich Tina dann am Apparat und dann sagte die, du bist schuld, dass ich jetzt immer so weit fahren muss, weil Leidling ist Britta Trainerin geworden. Und meinte sie, ja, erstmal Nationalspieler, dann weil ich sie auf der Tanzfläche gefragt hatte, ob sie das nochmal machen will. Und man muss dazu wissen, früher gab es immer so ein Hallenmasters, wo es eine Abschlussveranstaltung gab und dann kam sie zu mir so und dann irgendwie gegen Mitternacht und fragte, kannst du dir das nochmal vorstellen oder sowas? Meinst du das jetzt ernst oder ist es ein Spaß? Und meinst du, nee, denk mal drüber nach. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass mich mal drüber nachdenken, was hat ja eine Konsequenz, weil dann müsstest du schon in die Profikarriere nochmal gehen.
Das bedeutete, dass du einen Schnitt machen musst zu deinem bisherigen Leben, zum Bankleben und nebenbei ein bisschen Fußball, ganz große An- und Abführung. Und wie kam die Entscheidung zustande, okay, jetzt gehe ich all in?
Ja, weil das ja schon dein Kindheitstraum immer gewesen ist und mein Mann hat mich immer unterstützt, meine ganze Familie und der hat gesagt, mach das, das ist deine Chance, erlebe das, man weiß nicht, ob die nochmal kommt, du bist jetzt 26 und ich glaube, ich ist wahrscheinlich auch deswegen gekommen, weil ich einfach diesen Druck für mich gar nicht mehr hatte, Nationalspielerin werden zu wollen, einfach nur Fußball zu spielen, gesund zu sein, weil ich sehr, sehr schwere Verletzungen hatte vorher, ich habe jetzt auch heute schon ein neues Knie relativ früh bekommen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das. Aber natürlich hat dann meine Familie, mein Mann mich da unterstützt. Und wir haben es gemeinsam entschieden, weil es natürlich auch dann wieder eine ganz andere Situation im privaten Bereich dann auch ist.
Warum wäre das nicht vereinbar gewesen, Nationalspielerin zu werden und nicht 100% Vollzeit-Profi-Spielerin zu sein?
Es hätte für mich nicht funktioniert, weil ich dann schon auch sagen könnte, ich hätte nicht 100% geben können in beiden Bereichen, weil ich kann auch bei der Arbeit nicht 80% geben. Und das wird dann nicht funktionieren. So, und wenn ich sage, ich möchte Nationalspielerin sein, dann reicht es nicht, dass ich Vollzeit arbeite und, wie gesagt, in Anführungsstrichen nebenbei trainiere, sondern dann muss das schon 100% sein.
31 A-Länderspiele sind daraus dann gefolgt. Jetzt könnte man ja fast sagen, das ist eine Art Bilderbuchkarriere, die du dann durchlaufen hast. Und dennoch hast du ja dieses in dir, also richtig zufrieden bin ich nicht. Wie schaust du denn auf deine Karriere als Spielerin? Bist du da zufrieden?
Ja, doch, klar, schon. Also ich habe ja damals als junger Mensch nicht gedacht, dass ich mal Profi werde, weil das gab es ja gar nicht. Ich habe auch nicht gedacht, ich wäre Trainerin, weil auch das gab es nicht. Ich habe die ersten Jahre im HSV kein Geld verdient. Ich glaube, Benzingeld war das, was wir bekommen hatten. Und auch in Potsdam kann ich ja jetzt offen drüber reden. Meine erste Profi-Station waren 1.600 Euro brutto. Da kannst du ausrechnen, dass das ungefähr netto hast. Du hast es also nicht wegen des Geldes gemacht, sondern einfach, weil du Fußball spielen wolltest. Und insofern kann ich jetzt sagen, rein in die Karriere war ich nicht fixiert, weil es diese Karriere-Denken nicht gab. Aber natürlich habe ich all das erreicht, was ich mal erreichen wollte. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich immer wieder Menschen hatte, die mich unterstützt haben, ob es jetzt Trainerinnen waren oder halt, wie gesagt, die Familie. Weil ich durfte jetzt eine WM erleben, zwar nicht als Spielerin, aber als Co-Trainerin. Ich war bei Olympia dabei als Co-Trainerin. Ich habe jetzt irgendwie alle Titel gewinnen dürfen, national, international Titel gewinnen dürfen. Das ist, glaube ich, schon so, was ich damals nicht geglaubt hätte. Klar, du willst als kleines Mädchen, wie auch viele Jungs, willst du Fußballerin werden, aber natürlich nicht in der Form, dass du sagst, ich möchte damit Geld verdienen oder Karriere machen, sondern einfach, das war mein Traum. So, und dass man jetzt im Nachhinein leben durfte, das ist schon was Besonderes.
Sollen wir mal einen Blick in deinen Trophäenschrank werfen? Also wir haben, ich muss es nachschauen, weil es sind viele, insgesamt nach deinen Jahren bei Turbine Potsdam, wo du ja auch erfolgreich warst, warst du noch VfL Wolfsburg-Spielerin für ein Jahr und bist da dann in den Trainerstab gewechselt. Und dann haben wir nochmal insgesamt dann 7 Jahre plus einer kleinen Unterbrechung beim VfL Wolfsburg als Co-Trainerin und für die deutsche Nationalmannschaft Co-Trainerin. In all diesen Stationen kommt Folgendes zustande. Europameisterin 2005. Olympische Bronzemedaille 2004, kommen wir gleich noch zu. UEFA Women's Cup Siegerin 2005, das ist sozusagen Vorgängerveranstaltung, Vorgängerwettbewerb der Champions League. Deutsche Meisterin 2006, DFB-Pokalsiegerin 05-06 mit Turbine Potsdam. U17-Europameisterin, Vize-Europameisterin. Champions League-Siegerin hatten wir schon als Spielerin, jetzt als Trainerin. 4-mal deutsche Meisterin, 5-mal Pokalsiegerin plus ein Finale in der EM 2022 und dann erwähnt als Trainerin wiederum Bronze Olympische Spiele 2024. Habe ich irgendwas vergessen erstmal?
Nee, ich glaube nicht. Ich bin da auch nicht so, dass ich das immer dir aufzählen könnte. Ich könnte dir nicht mal die Jahre mal sagen. Ich bin da echt schlecht.
Und wenn du das aber so hörst, was macht das dann mit dir?
Ja, ist mir immer gar nicht so bewusst. Ist schon, ja, deswegen habe ich gesagt, ich bin schon dankbar dafür, dass ich das so erleben durfte. Sowohl als Spielerin als auch als Trainerin, das ist schon was Besonderes.
Jetzt könnte man ja fast denken, bei all den Titeln, da wird man irgendwann satt.
Nee. Nie. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat man entweder in sich oder man hat es nicht. Wenn man irgendwann satt ist, dann muss man den Job wechseln.
Wird man im Gegenteil vielleicht sogar süchtig danach?
Ja, Erfolg macht immer süchtig, weil Erfolg ja auch Spaß macht. Klar, das ist immer eine Bestätigung für die eigene Leistung und auch für die Teamleistung. Es ist jetzt nicht so, dass ich in der Öffentlichkeit Anerkennung suche. Also ich glaube, du wirst mich auf keinen Fotos vorne sehen oder irgendwas, das war mir nie wichtig. Auch so ja in den Medien groß zu sein, ist nicht für mich relevant. Ich freue mich, wenn meine Spielerin oder mein Team irgendwie Erfolge hat, auch das in der Öffentlichkeit und die groß gemacht werden. Aber für mich geht es eher so um die persönliche Bestätigung für die harte Arbeit. Das ist halt das, was mich dann auch eher mal zufrieden macht. Mhm.
Kannst du sagen, für dich jetzt als Mensch, nicht als Athletin, haben die Erfolge irgendwas mit dir gemacht?
Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt sagen, nein. Ich glaube, was es vielleicht ein bisschen ausmacht, dass du selbstbewusster bist. Ich war jetzt früher nicht unbedingt sehr selbstbewusst. Wenn du meinen Lehrer fragst, ich war jetzt nicht die vorne an der Tafel war oder Schülersprecherin immer vorweggegangen ist, das war ich nicht. Und ich glaube, dass mit jedem Titel natürlich auch das eigene Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl vielleicht ein bisschen gestärkt wird, ohne dass ich das jetzt wirklich so zu 100% sagen könnte. Aber als Mensch hat es mich vielleicht im Teamsport so verändert, dass du weißt, dass du ein besonderes Leben führen darfst, eigentlich in einer Blase, die nicht real ist. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben viele Freunde, die mit Fußball nichts zu tun haben, was auch gut ist. Und man vielmehr auch nach links und rechts gucken sollte, was andere Menschen betrifft. Und das hat mir, glaube ich, über die Jahre so ein bisschen mehr den Horizont erweitert, dass es halt nicht nur den Fußball gibt, dass das nicht das eigentliche Leben ist, sondern eher das, was drumherum passiert. Und insofern bin ich auch dafür dankbar, dass man sich auch mittlerweile mit anderen Dingen auseinandersetzt und das auf eine andere Art und Weise.
Zum Beispiel?
Ja, es geht ja viel mehr um soziale Fragen. Also ich finde es halt überragend, wie der FC mit der Stiftung agiert, was wir da alles unterstützen. Ich hatte auch schon mit unserem Pressesprecher gesprochen, dass ich mich da gerne mehr engagieren würde. Bis jetzt war ehrlich gesagt noch keine Zeit und das tut mir dann auch mal weh, weil ich schon gerne in diesem Bereich ein bisschen mehr zurückgeben würde, weil, wie gesagt, wir eine gesonderte Stellung haben im Verhältnis zu einander. Und das hat auch die M22, glaube ich, so besonders gemacht, weil uns erst bewusst geworden ist, das war ja eine schwere Zeit in der Corona-Zeit, was wir ausgelöst hatten nach all dem, ich sag mal, Scheiß, was passiert ist, dass du den Menschen so ein bisschen Freude gegeben hast. Und das ist eigentlich das, was zählt. Das ist ja nicht irgendwie jetzt Fame, wie gesagt, für mich sowieso nicht, oder Geld oder irgendwas, sondern dass du dann auch mal was bewirken kannst, weil sonst denke ich mir, ja, das ist halt nur Fußball, ne? Also wir sind jetzt nicht Ärzte oder irgendwas. Das ist halt schon nochmal, ja, wir können andere irgendwie bespaßen, wenn es gut läuft. Oder es ärgern sich andere und teilen Emotionen mit uns, aber wir bewegen jetzt ja nicht so viel, dass wir so viel Gutes tun, sage ich mal. Also sicherlich auch, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich finde, das war das erste Mal, wir haben da jetzt keinen Titel gewonnen, aber die EM hat mir, glaube ich, genauso viel gebracht wie ein Champions League-Titel, weil du was anderes bewirkt hast. So, und das ist halt das, was du über die Jahre dann reflektierst, dass du schon sehr, sehr dankbar bist in dem Part, wo du arbeitest. Mit all dem Druck und Herausforderungen, die du hast, keine Frage, aber das wahre Leben ist was ganz anderes.
Du sagtest eben, du warst in der Schule jetzt nicht die, unbedingt selbst vor die Tafel gegangen ist und vorangegangen ist, hast du es, glaube ich, genannt, auf dem Platz, aber schon eher.
Ja, da war ich immer selbstbewusst, weil das war das, was ich konnte. Ich war jetzt nicht in der Schule mal so. Ich bin nicht das Vorbild, glaube ich, für meine Spielerin vielleicht. Ein gutes 3-0 Abi. Bin immer so hochgesprungen, wie ich musste in der Schule. Das, was mir Spaß bringt, da bin ich dann anders davor.
Kannst du das beschreiben? Ist das dann wirklich, du gehst auf den Platz und bist da jemand anderes? Oder war das auch ein Prozess? Ich frage mich gerade, wann hast du gemerkt, ach, auf dem Platz, da habe ich eigentlich Talent, da bin ich selbstbewusster als in der Schulklasse.
Das merkst du, glaube ich, nicht. Also ich kann das jetzt nicht als junger Mensch reflektieren. Ich habe mich einfach immer wohl gefühlt auf dem Platz. Also da war ich, so wie ich bin, und habe das gegeben, was ich konnte. Und klar merkst du ja, ob du gut oder schlecht bist. Also ich glaube, das sind die wenigsten, die das nicht so richtig einschätzen können. Also das ist klar, das muss man ein bisschen differenzieren, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, jedes Kind hat ja irgendein Talent in sich. Und ich habe relativ früh gemerkt, dass Fußball mir ganz gut liegt, oder alle Ballsportarten, aber Fußball primär. Und meine Eltern hatten überhaupt keine Affinität zum Fußball. Es war jetzt nicht so, dass die mit mir ins Stadion gegangen sind. Also, und ich hatte als kleines Kind sofort, als ich laufen konnte, den Ball am Fuß, und keiner hat es verstanden, wo das herkam. Also ich glaube, man trägt ein paar Sachen irgendwie in sich. Und ja, ich wollte eigentlich den ganzen Tag nur Fußball spielen. Gab nichts anderes. War auch nicht interessant für mich.
Bist du denn auf dem Platz so mit Leistung vorweggegangen? Ich sag mal, wie so ein Elias Giri fällt mir da als erstes ein. Oder bist du schon auch lautstark gewesen?
Ich war auch laut. Also ich habe schon viel gecoacht.
Granitschakka.
Ja, um Gottes Willen. Das ist
vor allen Dingen Leverkusen.
Ja, genau. Aber überragender Fußballer, kann man ja trotzdem sagen. Ja, doch, ich war schon jemand, der da Verantwortung und Führung übernommen hat und auch schon gecoacht hat. Deswegen hat wahrscheinlich Tina auch gesagt, werd mal Trainerin. Ich glaube, viele Sechser gehen vielleicht mal in die Richtung, wenn das irgendwie dann doch zu dem passt und zu dem Typen auch passt. Ja, also da bin ich dann immer schon in meinem Element gewesen, vorwegzugehen.
Wir haben über viele Titel gesprochen, die du schon gewonnen hast. Und du hast auch schon gesagt, dass du das mal mehr, mal weniger genießen konntest. jetzt ist schon mehrfach diese Bronzemedaille als 2004 erwähnt worden. Wir haben eine Regel hier im Podcast, dass der letzte Gast dem aktuellen eine Frage stellt. Unser dienstältester Herrenprofi Florian Kainz war letzte Folge da. Und auch bei dem ist diese Geschichte angekommen. Deswegen möchte ich dir gerne mal seine Frage vorspielen.
Hallo Britta, da ist der Kainzi. Letzte Folge war ich im FC-Podcast und deswegen darf ich dir jetzt auch eine Frage stellen. Und zwar habe ich gehört, dass du eine Medaille der Olympischen Spiele einfach in den Restmüll entsorgt hast. Und das ist ja schon sehr außergewöhnlich. Kannst du vielleicht erzählen, wie es dazu zustande gekommen ist und was es da damit auf sich hat? Liebe Grüße und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Podcast.
Ja, okay. Danke für die Frage. Ja, ist, glaube ich, einfach zu erklären für die, die mich ein bisschen besser kennen. Also es war so, dass 2004 wurde ich Nationalspielerin im März und im Sommer war Athen, also Olympia. Und es kommen nur 18 Spielerinnen mit. Mittlerweile ist ja so, dass du die Spielerinnen, die auf Abruf sind, also 16 plus 2, kommen mit. Relativ wenig für die Belastung, die du hast. Das haben wir dieses Jahr auch gemerkt. Und die auf Abruf sind, die kommen mit normalerweise. Also jetzt, damals war es aber nicht so. Und ich war Nummer 19. Also ich habe es nicht geschafft, was vollkommen okay ist, wenn du im März dann erst ein Länderspiel gemacht hast. Aber natürlich, wenn du so kurz davor bist, dann willst du ja auch mitkommen. Aber du warst auf Abruf, also bin ich zu Hause geblieben und du wärst halt nur hinkommen, wenn sich jemand verletzt. Das ist irgendwie auch kein schöner Gedanke, so, weil ich dann schon auch Teamplayer bin. Und das ist aber dann so, dass du auch als Spielerin dann im Nachgang die Medaille zugeschickt bekommst, weil du dann doch zum Kader gehörst. Ich glaube, es ist auch überall so nachzulesen, dass man dann zum Kader gehört. Aber für mich hat es keine Relevanz. Genau, es hatte für mich keine Relevanz, weil ich nichts dazu beigetragen habe. Und deswegen habe ich gesagt, das ist für mich kein Wert. Dann brauche ich die Medaille auch nicht, weil ich habe sie nicht gewonnen. Das ist die Geschichte. Und ob es jetzt im Restmüll war oder im Biomüll, weiß ich jetzt nicht.
Hoffentlich im Biomüll.
Auf keinen Fall. Nein, gab es damals noch nicht.
Aber also, ich will die Geschichte nicht größer machen, als sie ist. Nee. Ich kann das ganz gut verstehen. Aber hast du die dann in die Hand genommen und gedacht, weg mit dem Scheiß?
Ja.
Direkt?
Ja. So bin ich. Habe ich ja nicht gewonnen. Was soll ich mir eine Medaille aufbewahren, die ich nicht gewonnen habe?
Einschmelzen und zum
ich weiß nicht mehr, vielleicht war es sogar ein Replika. Ich habe keine Ahnung, hat mich nicht interessiert.
Kurioserweise bist du jetzt als Trainerin dann aber Olympiasiegerin geworden. Nein,
Bronze.
Auch wieder Bronze. Und da hast du jetzt keine Medaille bekommen.
Ja, das ist sehr schade. Ich warte immer noch, hallo lieber DFB, es hieß mal, wir kriegen ein Replika. Ich würde mich freuen, wenn das nochmal zugeschickt wird.
Dann arbeiten wir daran, dass du wenigstens die... Die wird auch nicht im Müll landen, bitte.
Auf keinen Fall, nee, da wäre ich sehr, sehr stolz drauf. Es waren tolle Olympische Spiele.
Das ist ja unfassbar, was du schon für Titel und Momente da sammeln durftest. Hätte sicherlich die kleine Britta, die dann den Ball am Fuß früh hatte, auch noch nicht gedacht. Wie kam die Entscheidung? Wir geben auch unseren Fans immer die Möglichkeit, über Instagram eine Frage zu stellen. Und der gute Jonas Schulte 85 hat ganz einfach die Frage gestellt und so einfach gebe ich sie mal weiter. Warum bist du Trainerin geworden? Ich hörte, dass die EM 2005 da auch ein bisschen Einfluss, ein bisschen Anteil dran hatte.
Das weiß ich gar nicht. Habe ich da schon mal was zu gesagt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
So wie ich recherchiert habe, waren die Erfahrungen der EM 2005 entscheidend für deinen Entschluss, die Trainerlaufbahn einzuschlagen. Ohne dieses Turnier wäre sie möglicherweise nicht Trainerin geworden.
Das hat eher was mit Tina zu tun. Also so.
Dann sind wir da wieder
bei Tina. Ich glaube, so ist es genau. Ja, weil Tina, wie gesagt, immer schon gesagt hat, du musst Trainerin machen. Und ich habe ja während der aktiven Zeit schon meine B- und A-Lizenz gemacht. Hatte mir das immer damals schon in die Verträge reinschreiben lassen, dass ich das machen kann. Und das waren jetzt auch keine Sonderlehrgänge, sondern ich habe ganz normale Lizenzen gemacht, also keine Extrawurst. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir der Fußball so unfassbar viel gibt und ich einfach da, wenn ich die Chance habe, da weiterarbeiten zu können, ich einfach auch da bleiben möchte. Und wie gesagt, als Sechser hast du schon viel gecoacht und ich habe mich da auch wohlgefühlt in der Rolle. Und deswegen bin ich mit den Arschtritten von Tina, habe ich das auf jeden Fall versucht und ist ja auch in die richtige Richtung gegangen. Also es bringt einfach Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sich zu entwickeln, andere mitzuentwickeln, als Team sich zu entwickeln. Du hast immer was Neues, es ist nie gleich, jeder Tag ist anders. Viele neue Menschen, viele andere Menschen, heterogen, homogen, alles, was das Herz begehrt. Und wie gesagt, du darfst einfach bei der schönsten Sportart der Welt arbeiten. Für mich gibt es da nichts Besseres als das.
Auch Tauchen ist auf Platz 2 nach.
Ja, schon. Ja, also Tauchen ist ja auch erst später dazu gekommen. Das ist, glaube ich, wenn man älter wird, guckt man, was man noch machen kann mit seinem Körper. Und ja, Tauchen haben wir, ich weiß gar nicht, vor 15 Jahren, glaube ich, angefangen, mein Mann und ich. Und ja, und das versuchen wir irgendwie mindestens einmal im Jahr. Also mehr schaffen wir wahrscheinlich nicht hinzubekommen, aber dann genießen wir ja schon, ja.
Du hast ja als Spielerin dann zum Schluss deiner Karriere noch ein Jahr beim VfL Wolfsburg gespielt. War da schon die Idee vorhanden, dass du vielleicht danach auch direkt in den Trainerstab wechselst?
Nee, die ist entstanden dann, weil sich ja dann auch mal der Trainer verändert hat. Und ich hatte dann ja noch parallel zu der Co-Trainer-Geschichte noch die WM-Botschafter-Sache gemacht. Und da hieß es auch dann als Prämie gibt es den Fußballlehrer dazu. Das war auch nochmal interessant für mich. Aber es war jetzt nicht geplant, dass es hieß, ich am Anschlussvertrag oder so. Das hat sich dann einfach ergeben. Aus dem, dass ich halt dann leider auch relativ früh aufhören musste, aufgrund meiner Knie. Mhm. Eigentlich wollte ich schon einen Tick früher aufhören, hatten wir aber so viele Verletzte und ich habe noch mal ein bisschen weiter gespielt, was eigentlich gar nicht der Plan war. Weil ich wollte nie, dass irgendjemand mal sagt, boah, wann hört die endlich auf? Das sieht man und hört man ja immer wieder bei anderen Spielerinnen und Spielern und das dem wollte ich eigentlich zuvorkommen.
Irgendwann, obwohl du ja dann hauptsächlich Assistenztrainerin warst, gibt es ja trotzdem mal Momente und Spiele, wo du vielleicht interimsweise sogar an der Seitenlinie stehst. Kannst du dich noch an deine erste Kabinenansprache erinnern?
Als Trainerin interimsmäßig? Nee.
Gibt es denn sonst vielleicht auch gar nicht von dir, sondern in der gesamten Karriere eine Kabinenansprache, die dir direkt in den Kopf kommt? Oder einen Moment in der Kabine vor dem Spiel?
Also ich sage vor dem Spiel nicht mehr viel, weil es ist eh alles gesagt. Meist sage ich nur 1 bis 2 Sätze. Es gibt auch Situationen, wo ich bewusst andere auswähle, jetzt die was sagen. Das war vor Leverkusen so. Da hat jemand sehr, sehr gute Worte gefunden. Das war Max, unser Athletiktrainer. War bestimmt auch ein Grund, warum 1-1 gespielt haben. Mhm. Ja, das ist, es ist immer auf die Situation, auf den Moment. Ich mache mir davor nicht so viele Gedanken, sondern es kommt meist kurz vorher, weil ich finde, das muss authentisch sein. Und auch bei meinen Besprechungen am Spieltag, manchmal machen wir sogar keine Spieltagsbesprechung. Also ich habe mal so ein bisschen, ich mag es nicht, wenn jeden Tag das Gleiche ist oder wenn immer der gleiche Ablauf, weil ich möchte meine Spiele noch mal ein bisschen auf Spannung halten. Klar überlegst du dir schon, was wichtig ist und welche Themen du nochmal platzieren willst, aber so komplett eine Ansprache durchdenke ich nie, sondern es kommt dann schon so aus dem Bauch raus.
Und auch aus dem Bauch raus, wenn du jetzt einfach mal in die Mitte stellst und sagst, heute bist du dran?
Nee, der durfte sich ein bisschen vorbereiten. Ich hatte das schon mal mit ihm versucht. Ich meine, nee, das ist jetzt zu spontan. Ja. Dann sage ich, okay, nächstes Mal kriegst du dann 3 Stunden Zeit.
Ich habe in all den Interviews, die ich in der Vorbereitung von dir so gelesen habe, ist oft das Wort Eigenverantwortung gefallen.
Ja.
Ist jetzt für mich ein perfektes Beispiel, wo du sagst, auch Spielerinnen, die dürfen sicherlich auch mal von einem Spiel was sagen. Auch dein Coaching an der Seitenlinie ist gar nicht so viel, weil du als Trainerin natürlich auch keine Entscheidung denen abnehmen kannst oder nur wenige. Ist das Teil deines Trainerbildes, dass du sagst, ich vertraue den anderen?
Ja, also ich möchte sie auch dahin bringen, dass sie eigenverantwortlicher werden, weil ich finde, dass unsere Gesellschaft das immer weniger wird. Und das merkst du halt auf dem Platz genauso. Und ich finde, ich coache immer noch zu viel. Also ich würde mir wünschen, dass man noch weniger coachen muss. Klar, die brauchen Hilfestellung von außen, wenn mal Dinge nicht funktionieren. Das ist auch deine Aufgabe und das ist auch deine Rolle. Aber ich finde, du hast als Trainer nur bedingten Impact während des Spiels. Das ist schon, dass du vorher versuchst, in den Trainingseinheiten, in den Besprechungen das meiste eigentlich reinzubekommen ins Team, wie deine Vorstellungen sind. Am Rand kannst du bedingt vielleicht mal Einfluss nehmen, wenn eine längere Pause da ist. Sonst kannst du dir immer nur mal eine Spielerin greifen. Und wie das dann wo ankommt, ist dann eh schon schwierig. Deswegen arbeite ich auch lieber mit Prinzipien als jetzt mit kompletten ganzheitlichen Modellen. Weil ich glaube, da kommst du, dann hast du eher eine Sicherheit, wenn du in Prinzipien agierst. Aber sicherlich sind wir auch da noch im Prozess, noch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Das gilt jetzt nicht nur fürs Spiel, das gilt auch für deine Rolle als Profi, weil ich glaube, da haben wir überall auch noch ein bisschen Potenzial. Was heißt es wirklich, Profi zu sein? Wie sieht die perfekte Aktivierung für mich aus? Wie sieht meine Regeneration aus? Was erwartet die Trainerin von mir auf dem Platz? Ich mag es halt nicht, wenn die Spielerin immer sofort nach draußen gucken, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ihr steht auf dem Platz, ihr wisst, was wir wollen, wie man es regeln kann. Es gibt einen Plan A, B, C. Und selbst wenn ihr einen Plan D entwickelt und ihr macht das mit Überzeugung, ist das für mich fein. Also ich möchte, dass ihr Entscheidungen mit Überzeugung trefft und wenn sie mal nicht funktionieren, dann übernehme ich auch die Verantwortung. Das ist kein Problem, da stelle ich mich auch vorne hin. Aber ich möchte, dass sie Dinge bewusst machen und auch mit Überzeugung machen, ja.
Was würdest du sagen in der gesamten Trainerarbeit, wie ist die Balance zwischen Zuhören und selber sprechen?
Zuhören ist wichtiger als selber sprechen. Also ich gerade in Einzelgesprächen ist es ja schon so, dass du da oft zuhören solltest, weil sonst kannst du auch nicht die Spielerin so entwickeln mit den Bedürfnissen, die nicht nur ich habe, sondern auch die Spielerin. Und ich glaube, das ist immer so die größte Herausforderung für uns Trainer, dass wir immer einen klaren Plan haben, eine klare Idee und so stellen wir uns das vor. Aber da müssen wir auch zuhören, was auch vielleicht mal gewollt, gekonnt, wie auch immer ist. Und sicherlich brauchen sie auch eine klare Ansprache und ich bin ja sehr klar in dem, was ich möchte und was ich nicht möchte. Brauchen auch so Leitplanken, dass sie eine Sicherheit haben in ihrem Spiel, auch außerhalb des Platzes, auch bestimmte Regeln. Ich bin jetzt kein Regelfanatiker, aber sie wissen schon, wo Grenzen auch sind, können sich aber an denen auch dann frei bewegen. Aber sicherlich ist das Zuhören das, was ich auch über die letzten Jahre, wo ich auch an mir arbeiten musste, dass du darin einfach besser wirst. Und das heißt nicht, dass man alles so macht, wie die Spieler wollen. Darum geht es ja nicht. Aber dass du ein Gefühl für Situationen bekommst, für Menschen, das ist schon wichtig.
Bei deinem Amtsantritt hier, man muss dazu sagen, das sind dann bald 20 Jahre Assistenztrainertätigkeit, die du hinter dir hast.
Das hört sich immer so schlimm an, ist mir so alt.
Ach, alt, ich finde das total bemerkenswert, überhaupt erstmal einer Sache so lange nachzugehen, so lange zu tun. Das ist auch nicht selbstverständlich, auch vielleicht jetzt heute in den Zeiten. Deswegen finde ich das echt erwähnenswert und besonders. Und dennoch hast du aber gesagt, jetzt mit dem Wechsel zu uns, du bist ein Stück weit aus der Komfortzone rausgegangen, weil du ja immer nur den Job als Co-Trainerin kanntest. Nun bist du Cheftrainerin. Knapp jetzt, ein bisschen mehr als 3 Monate, bald 4. Wie viel Komfort hast du jetzt schon in der Chefzone?
Ich fühle mich sehr wohl in der Chefzone. Also es ist ja so, dass du vorher auch nicht klar weißt, wie alles funktionieren wird. Also das wäre, also wenn das jemand weiß, chapeau. Ich wusste es nicht, aber ich habe halt ein super Team um mich herum, dem es auch sehr leicht gemacht haben, relativ schnell in die Rolle reinzufinden, die mich hier von Anfang an unterstützt haben in den ganzen Prozessen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du dich dann auch wohlfühlst, weil ich habe jetzt niemanden mitgebracht, was, glaube ich, nicht immer ganz so einfach ist, wenn du irgendwo neu anfängst. Erstmal in der Rolle und auch in einem Club, wo andere schon vorher waren. Aber das hat es mir natürlich sehr leicht gemacht. Und unabhängig davon, dass ich vielleicht vorher, ich sag mal jetzt, nur Co-Trainerin war, hatte ich ja trotzdem klare Vorstellungen, wie ich Dinge auch mal hätte anders gemacht als der Chef oder die Chefin. Insofern war es ja nicht so, dass ich auf einmal jetzt drüber nachdenke, wie machst du das, sondern schon für mich auch lange überlegt habe, auch jetzt bewusst dann nochmal nach Olympia schon mir die Gedanken gemacht hat, wie willst du denn überhaupt bestimmte Themen angehen? Nicht, wie willst du sein, weil ich bin so, wie ich bin, das verändere ich ja nicht, sondern wie möchte ich vielleicht führen, was wäre mir wichtig und was braucht es denn, um auch ein Team zu führen?
All die Jahre, die du jetzt hinter dir hast, du bist bei weitem kein Wandervogel gewesen, aber hast jetzt auch schon ein bisschen was gesehen. Witzigerweise auch mit jeder Station ein bisschen mehr Richtung Süden gezogen, glaube ich, oder? Wenn ich das jetzt richtig überschlage.
Ja, schon.
Ja. Also mit dann sowieso Kiel, Hamburg, Potsdam, Wolfsburg. Jetzt bist du im Rheinland angekommen. Erstmal, was ist für dich, kannst du schon was feststellen, was ist so repräsentativ, typisch Kölsch? Fällt dir da was ein?
Ja, also es ist einfach, ich fühle mich von der ersten Sekunde an wohl, hier ist einfach total freundlich, offen. Du wirst mit offenen Armen empfangen. Mein Mann, ich musste auch letztens schmunzeln, weil irgendwie, wir waren bei einem großen, ich sag jetzt mal, ist kein Product Placement, bei Globetrotter, diesem Riesenladen. Und dann waren wir im Fahrstuhl, weil es ja mehrere Etagen hat. Und dann stieg da so ein typischer Kölner ein und hat einfach losgeredet so. Und wir waren so, okay, das würde jetzt in Hamburg nie passieren, aber es war irgendwie nett, es war irgendwie schön. Das ist so typisch Köln. Egal, wo du bist, es ist irgendwie offen, freundlich. Wenn wir jetzt essen gehen, ist das halt was ganz anderes als vielleicht im Norden. Ich liebe den Norden, da wird es nichts. Hamburg liebe ich auch, keine Frage. Aber die Mentalität ist hier einfach nochmal eine ganz andere. Und ja, wie gesagt, die haben es mir alle sehr, sehr einfach gemacht, ob es jetzt der FC ist, ob es die Stadt ist. Ich fühle mich da schon sehr wohl, ja.
Dennoch, ich halte mir ein Versprechen und wir machen das hier pünktlich Feierabend, auch wenn man gerne mal einen Kölsch mehr trinkt.
Auf jeden Fall.
Ganz froh sein, dass es keinen Kölsch gibt. Gerade deine letzten beiden Stationen als Trainerin sind ja auch besondere mit dem VfL Wolfsburg, der sicherlich mittlerweile zur absoluten Weltspitze gehört und natürlich der deutschen Nationalmannschaft, die auch immer auf absolutem Top-Niveau arbeitet. Was kann der FC sich hier abschauen? Also oder erstmal die Frage, was nimmst du von dort hierhin mit und was können wir als FC vielleicht noch lernen von diesen beiden ja, topgeführten Institutionen? Also
per se könnte man beide was voneinander lernen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
Das wäre die nächste Frage. Was also, können wiederum die anderen beiden von uns lernen?
Jetzt, was wir als FC sicherlich die Ambition, so was ich jetzt für unseren Frauenbereich sagen kann, ich möchte jetzt nicht über den ganzen Club sprechen, weil es wäre ein bisschen anmaßend nach 3 Monaten. Das würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Aber die Ambition, das waren einfach die Top-Spielerinnen, ob sie jetzt in Wolfsburg waren oder auch in der Nationalmannschaft, sehr, sehr professionell, absolute Athleten. Immer am Maximum, immer Vollgas. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir hier noch Potenziale haben. Die werden ja auch benannt. Und das, was ich halt schön finde, dass die Spielerinnen das aber auch wollen und mitgehen. Das ist für mich halt wichtig, dass sie das auch sehen und erkennen und das auch wollen. Also auch den nächsten Schritt machen wollen. Und das war für mich auch die Voraussetzung, ja, dass der Club diese Potenziale benennt und auch angehen möchte. Und ich glaube, das ist das, was beim DFB und Wolfsburg immer schon so war, dass Wolfsburg war jedes Jahr hungrig auf Titel und diesen Hunger zu haben, diesen Ehrgeiz zu haben, immer besser zu sein, immer gewinnen zu wollen, das ist, glaube ich, das, was wir auf jeden Fall mitnehmen können. Unabhängig vielleicht von auch Rahmenbedingungen, die man immer wieder verbessern kann. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist ja auch alles relativ schnell jetzt hier gewachsen, dass es da sicherlich immer noch Dinge gibt, wo wir dran arbeiten können. Aber ich finde, wir sind schon in vielen Dingen, da hat die sportliche Leitung um Nicole schon viel gut umgesetzt. Und ich glaube, da sind wir auch ein gutes Team, dass wir wissen, wo wir auf die nächsten Schritte gehen müssen.
Vielleicht können wir noch einen ganz kurzen Einblick, weil die Frage auch über Instagram kam, geben. Wie weit ist denn jetzt eigentlich so eine Kaderplanung schon für die nächste Saison? Wann geht das so los? Was habt ihr da, seid ihr da schon fleißig?
Wir sind schon fleißig, aber es ist natürlich, muss man auch ehrlich sagen, nicht ganz so einfach, wenn man lange gegen den Abstieg spielt, weil dann kannst du nicht so richtig in die Planung gehen. Ich glaube, für die Männer ist es genauso schwer, wenn du nicht weißt, ob du aufsteigst. Die Wahrscheinlichkeit wird ja immer größer, deswegen... Das ist halt so, was sich dann immer ein bisschen hemmt. Klar, wenn du früh weißt, wo du stehst, dann kannst du anders dran gehen. Ne? Insofern, wir sind sehr fleißig, sind da, glaube ich, auf einem guten Weg und sicherlich wird es da auch die eine oder andere Veränderung noch geben, das gehört dazu.
Bevor wir dann zum Ende und zur allerletzten Rubrik dieser Folge kommen, möchte ich euch noch sehr, sehr gerne ans Herz legen, den Saisonabschluss unserer Frauenmannschaft, der am 11.05., das ist ein Sonntag, hier wunderbar bei bestem Wetter im Franz-Krämer-Stadion und nochmal schönem Fußball, gehe ich von aus, dass Britta wieder unsere 11 Kriegerinnen da zu 3 Punkten bringt. Gegen die Turbine Potsdam geht's, gegen deine alte Liebe, macht das auch nochmal was mit dir?
Ja, gerade wie es auch läuft bei Potsdam, ist es schon so, wenn man da 2,5 Jahre war und die erfolgreichste Zeit eigentlich hatte und ich war sehr, sehr gerne in Potsdam, habe immer noch Freunde aus der Zeit, dann tut einem das schon ein bisschen weh. Also jetzt nicht, wenn wir gewinnen, weil das ist mir dann auch egal in dem Moment, weil ich das für den FC ne, wichtig ist, auch dieses Spiel zu gewinnen. Aber na klar, das war einfach eine schöne Zeit da und da leidet man schon ein bisschen mit, auch wenn man weiß, dass natürlich Turbine auch da selbst auch verantwortlich ist für die Situation, in der sie gerade sind.
11.05. letztes Heimspiel der Saison gegen Turbine Potsdam. Tickets gibt's auf fc.de. Wir freuen uns über alle, die vorbeikommen und wir beide gehen jetzt in die letzte Rubrik.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
3 Fragen, die sich immer wiederholen für jeden Gast. Die erste ist so einfach wie genial. Was machst du heute noch so? Wie sieht der Tagesplan aus?
Training. Also Trainingsvorbereitung gleich, dann Training. Dann habe ich noch 2 Calls mit Spielerinnen.
Potenziellen oder aktuellen?
sowohl als auch.
Ah ja.
Mhm. Also ein Treffen, zwei Calls. Und dann kommt mein Bruder mit Familie heute Abend aus Kiel für 3 Tage zu Besuch.
Na schön. Was habt ihr vor?
Heute Abend gehen wir erstmal essen, weil ich bin nicht vor 19:30 fertig leider. Und morgen ist frei und den Tag habe ich mir auch geblockt. Und dann gucken wir morgen, was das Wetter so hergibt, was wir in Köln machen können.
Ein Kerzchen im Dom anzünden für den FC. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Puh, ja, also mit dem FC relativ schnell das Team so weiterentwickeln, dass wir früh auch mal ein bisschen weiter nach oben schielen könnten. Das wäre mein Ziel. Dass wir auch interessanter werden noch für weitere Spielerinnen und ein gestandener Club in der Bundesliga werden. Das mit dem FC für mich privat, dass ja, meine Familie und ich gesund sind, das ist für mich wichtig. Familie steht auch über dem Fußball und über alles andere. Das ist für mich die Prio. Und dass ich einfach noch viele schöne Jahre im Fußball habe, wie auch immer die aussehen will.
Was ist für dich der erste FC Köln?
Ja, ein absoluter Verein mit viel Herz, Freude, Leidenschaft, offenen Armen, der für Diversität steht, für Offenheit und Leidenschaft. Ja.
Was sich durch deine Karriere zieht, wenn du irgendwo warst, dann erstmal mit Herz und auch immer über eine gewisse Zeit. Deswegen freuen wir uns, wenn du noch ein Weilchen bleibst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine FC-Zeit, für die ja, für den Saisonabschluss, aber vor allen Dingen dann auch für kommende Saison. Und freue mich sehr, dass du im Podcast warst.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und mach es jod.
Danke, mach ich.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.